Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, unseren Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, haben wir gerade gehört. Er ist lang, aber keineswegs langweilig. Dieser Text lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die ersten Zeugen, die Jesus zu seinen Jüngern wählte. Ganz große Vollmachten werden ihnen übertragen. Und sie werden namentlich in unserem Text aufgezählt. Die Zeugen werden Apostel genannt, Abgesandte. Es sind Männer mit Namen, wahrscheinlich auch mit Familie, die sie für eine Zeit lang verlassen. Es sind Männer mit einer persönlichen Lebensgeschichte. Jüdische Männer, wahrscheinlich, wie es damals üblich war, mit Vollbart und langen Haaren. 12 an der Zahl, so viele, wie das alte Israel Stämme hatte. Schon zur Zeit Jesus war aber klar, diese Männer stammen nicht von ihrer Herkunft aus diesen Stämmen. Sie sind nicht in Benjamin geboren oder in Juda. Die Zahl 12 steht vielmehr für den Anspruch von Jesus, dass seine Botschaft allen, der Gesamtheit des Volkes Israel gilt. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, so haben wir es gerade gesungen. Der Geist ist es. Der Geist ist es, der aus diesen einfachen Fischern, die Jesus beruft, Zeugen des lebendigen Gottes macht. Schauen wir also nicht so sehr auf die Natur der Jünger, auf ihre Herkunft, auf ihre äußeren Merkmale. Ob Mann oder Frau, ob Jude oder Nicht-Jude, mit Vollbart oder ohne, diese äußeren Merkmale sind sekundär. Erstmal geht es um Berufung und Geistbegabung. Es geht um die innere Haltung derer, die das Evangelium predigen. Dass seine Jünger noch viel zu lernen haben, das verschweigen die Evangelien nicht. Auch bei ihnen menschelte es kräftig, da gab es Zank und Streit. Deshalb mahnt Jesus, Prioritäten zu setzen. Er erwartet von seinen Leuten, dass ihnen nichts so sehr am Herzen liegt, wie die frohe Botschaft vom Reich Gottes weiterzusagen. Gott will neu anfangen mit der alten Erde. Das soll weitergesagt werden und dafür braucht es Hingabe. Hingabe an einen Dienst in der Nachfolge Jesu. Und diese Hingabe hat einen Preis, wie alles im Leben. Die Jünger werden also gemahnt, keine Taschen mitzunehmen auf den Weg, noch nicht mal Schuhe, noch nicht einmal einen Wanderstab. Wer schon mal in Israel unterwegs war, denkt sich, das ist doch eine glatte Zumutung, Jesus. Wie soll das denn gehen? Im Bergland von Israel kommt man schwer vorwärts ohne Schuhe. Auch ein Wanderstab ist doch durchaus nützlich. Warum, Jesus, verlangst du von deinen Jüngern Unmögliches? Ich glaube, Jesus kennt seine Pappenheimer zu allen Zeiten ganz gut. Er weiß, dass wir uns gerne mit Dingen herumschleppen. Man kann ja nie wissen, ob man es gebrauchen kann. Würde Jesus nun sagen, Leute, wenn ihr mit mir unterwegs seid, packt einen Rucksack, wir kämen mit 2 Rollkoffern. Würde Jesus sagen, naja, ihr müsst schon ordentlich was mitnehmen, der Weg wird lang und weit, wir kämen mit einem Umzugswagen. Und deshalb sagt Jesus diese radikale Ansage. Vertraut. Wie Bruder Viktor sagen würde, Vertrauen muss gelernt sein. Darum geht es. Denn Jesus sagte von sich, Leute, schaut mal her. Die Füchse, die haben Höhlen. Die Vögel bauen sich ihre Nester. Aber der Sohn des Menschen, der hat noch nicht einmal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegt. Und er macht gerade die Einfachheit der Blumen zum Beispiel für die Schönheit des Lebens. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr zusammengepackt habt, ihr Lieben, heute, um hier nach Gnadenthal zu kommen. Ich weiß, wenn wir in Urlaub fahren, es ist immer zu viel. Und deshalb sagt Jesus, vertraut. Die Botschaft der Liebe Gottes soll doch glaubhaft vermittelt werden. Deshalb geht es schon um die Art und Weise, wie Boten des Evangeliums unterwegs sind, ob sie aus dem Vertrauen leben. Deshalb mahnt Jesus zur Einfachheit. Die Nachfolger sollen dem entsprechen, der ihnen vorausgeht. Überlass doch die Sorge um die äußeren Dinge Gott, sagt Jesus. Belastet euch nicht mit Unwesentlichem. Sorgt euch zunächst um Gottes Reich, um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere einfach zufallen. Das Ziel, das Jesus verfolgt, ist somit klar. Gottes Herrschaft bricht an. Jetzt, mitten in unserer Zeit. Und alle Menschen sollen diese gute Nachricht von der großen Liebe Gottes hören. Aber auch hier müssen wir nochmal in den Text schauen. Sollen es wirklich alle hören? Zwar endet das Matthäusevangelium mit dem Auftrag des Auferstandenen, die Nachricht allen weiterzusagen. Geht hinaus in alle Welt, predigt das Evangelium allen Völkern. In unserem Textabschnitt aber, den wir eben gehört haben, da sagt Jesus seinen Jüngern ganz klar, Leute, geht nicht nach Samarien, geht nicht in die Städte der Heiden. Was machen wir jetzt? Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen? Offenbar, so habe ich nachgelesen bei klugen Exegeten, offenbar war Jesus von der alttestamentlichen Weisung geleitet, dass das letzte Kapitel der Weltgeschichte längst aufgeschlagen ist. In dieser Endzeit, so mahnen auch die Propheten des Alten Bundes, in dieser Endzeit soll sich zunächst Israel zu Gott bekehren. Die Bekehrung der übrigen Völker und Nationen wird auch für die Endzeit erwartet, aber erst an zweiter Stelle. Alle Aufmerksamkeit der Jünger soll also zuerst auf diesen Dienst gerichtet sein. Gottes Reich, den verlorenen Schafen des Volkes Israel zu proklamieren. Denn Jesus hat zuerst und immer die im Blick, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. So räumt er seinem Volk zwar eine Priorität ein, aber sein Herz ist doch offen für Menschen, die mit ihrer Not wirklich zu ihm kommen. Sein Herz ist offen für alle, wie die Evangelien uns zeigen, sogar für eine Samaritanerin und für Nichtjuden. Sein Herz ist offen, besonders für Menschen in Not. Damit das jetzt nicht so theoretisch bleibt, lade ich Sie ein, liebe Gemeinde, kommen Sie mit, wir begleiten in Gedanken ein Stück den Wanderprediger und seine Jünger. Wir gehen einfach mal mit auf diesen spannenden ersten Weg. Zunächst sind wir da in engen Gassen unterwegs. Hier springen Kinder herum, da kläffen Hunde. Gleich werden wir in eine Synagoge gehen. Wir schauen uns jetzt mal um und fragen uns, ob wir da alle hineinpassen. Wir spüren, wir sind Teil einer großen Menge von Menschen, die diesem Mann aus Nazareth folgt. Und jetzt bleibt Jesus stehen, so wie er in jedem Dorf seinen Schritt verlangsamt, wenn er auf Kranke trifft. Es ist ein elender Anblick. Unterwegs mit Jesus, da gehen uns wieder die Augen auf. Wie viele Arme und Kranke unter uns leben. Sie kommen mit Krücken, mit Beulen, mit Wunden. Und wir ahnen jetzt, was geschieht. Jesus wird diese Elenden anrühren. Und damit bricht er ganz klar ein Tabu. Kein frommer Jude darf so etwas tun. Er macht sich ja selbst unrein. Aber Jesus tut es. Und wie? Ohne Angst, ohne Ekel, ganz behutsam, ja zärtlich, so rührt Jesus die an, die ganz unten sind. Und er stellt sie damit wieder auf die Beine. Würde uns jemand das erzählen, wir würden es nicht glauben. Aber nun sind wir dabei. Wir sehen, wie Jesus alle Krankheiten und Leiden heilt. Das ist unglaublich. Jetzt hält Jesus inne, er schaut sich um. Er sieht uns an. Er sieht die vielen, die ihm bereits seit Stunden folgen. Spannende Frage, wird er uns wegschicken? Aber er kann doch eigentlich stolz sein, dass so viele bei ihm sind. Später wird der Evangelist Folgendes berichten. Jesus sieht die vielen Menschen, die ihm nachfolgen. Und er hat Mitleid mit ihnen, denn sie sind müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es ist doch schon etwas ganz Besonderes, mit Jesus unterwegs zu sein. Er schaut uns und die vielen an, die ihm folgen. Und das Besondere ist, er wird kein bisschen stolz auf sich selbst. Er sagt nicht, total gut, ich habe viele Follower, das setze ich ins Internet. Jesus sieht Menschen nicht als Fanclub, er rühmt sich nicht damit. Er sieht jeden von uns als Menschenkind, dessen Wert in uns selbst liegt. Er sieht uns an, er freut sich an unseren Gaben und Stärken. Er sieht aber auch, wie zerrissen wir sind, wie verzagt und ängstlich. Und jetzt nimmt er sich Zeit für die Beulen und Schrammen von uns, den vielen kleinen Leuten. Wir, die Nobodies, die in keinem Evangelium mit Namen benannt sind, wir, der zottelnde Nachtrab der Geschichte, wir stehen plötzlich ganz vorn. Denn Jesus sieht uns an und er sieht die Verantwortung, die einer hat, der so viele Menschen in die Nachfolge ruft. Ja, wie ein Hirte muss er seine Schafe leiten. Wie aber will er das alleine machen, bei einer so großen Menge, an allen Orten, zu allen Zeiten? Nun redet Jesus mit seinen Jüngern und er will, dass sie für uns beten. Und das sagt Jesus. Die Ernte ist groß. Es gibt aber nur wenige Arbeiterinnen und Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Menschen auszusenden, die diese Ernte einholen können. Da schau her. Wir, die kleinen Leute, wir sollen versorgt werden. Wir werden also nicht alleine gelassen mit der ganzen Plackerei, die das Leben so mit sich bringt. Jesus sucht nach Menschen mit Führungspotenzial, die sich um uns kümmern. Und weil ihm die Sorge um die kleinen Leute so wichtig ist, hat er die Größe, daraus ein Gebet zu machen. Ein Gebet, das er seinen Jüngern aufträgt. Das soll ihr Gebet werden, dass sich der große Gott um die Kleinen kümmert. Wir sind nämlich nicht unwichtige Nobodies. Wir sind Ernte. Halleluja! Über eine Ernte freut man sich. Über eine große Ernte noch viel mehr. Da kommt wirklich Freude auf. So haben wir uns noch nie betrachtet. Als Ernte. Jetzt verstehen wir auch, was mit uns los ist, dass wir so berührt werden von den Worten und Taten dieses Menschen aus Nazareth. Er schenkt uns ein neues Selbstverständnis. Wir sind wertvoll. Wir gehören im Bild gesprochen zu einer ganz kostbaren Ernte. Viele Hungrige können auch wir satt machen. Ja, die Ernte ist so groß, dass noch ganz viel Saatgut vorhanden ist, um zu allen Zeiten, auch in Gnadenthal, Neues zu pflanzen. Die Fürsorge für eine so große Menge an Menschen muss aber gut organisiert werden. Und deshalb wird später beim Evangelisten Matthäus zu lesen sein, dass Jesus nicht lange fackelt. Er ruft Menschen bei ihrem Namen, er macht sie zu Hirten für andere und Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht. Im griechischen Text steht ein spannendes Wort, Exousia, Anteil an den Gaben, die er selbst von seinem Vater verliehen bekommen hat. Vollmacht, Krankheiten zu heilen, böse Geister auszutreiben. Soweit, so erstaunlich. Mit unserem Predigttext befinden wir uns also in den Geburtsstunden der Weltmission. Die 12 Jünger und mit ihnen die große Menge derer, die Jesus nachfolgen, sie alle sollen Multiplikatoren sein. Sie alle sollen Gottes grenzenlose Liebe einer Welt ansagen, die ziemlich viele Grenzen und Mauern hat. Aber gerade in dieser Welt sollen Müde und Erschöpfte wieder aufatmen können. Der Name Gottes soll groß gemacht werden. Ab jetzt soll sich also keine Macht der Welt mehr anmaßen zu sagen, Hauptsache wir sind auf Platz Nummer 1. Dieses wirklich lächerliche Machtgerangel, das war von gestern. Heute, wo Gottes Herrschaft ersehnt und geglaubt wird, da gilt Dienst. Setzt euch zuerst ein für Gottes Reich, für seine Gerechtigkeit. Und für diesen großen Auftrag beruft und begabt Jesus Menschen zu allen Zeiten. Von Anfang an überträgt er Verantwortung. Er traut seinen Leuten zu, es ihm gleich zu tun, zu heilen, zu helfen, zu vertrauen, zu beten. Wirklich, auch betend setzt Jesus auf Partizipation. Er sagt nicht, mein Vater im Himmel. Er schließt uns gleich alle mit ein. Unser Vater im Himmel. Auch dieses Kerngebet von uns Christen ruft uns in die Gemeinschaft. Denn der Gemeinschaft gilt die Verheißung und auch die Verantwortung. Keiner von uns wird alleine losgeschickt. Zu zweit oder zu dritt sendet Jesus seine Leute. Denn wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammen sind, da ist er mitten dabei. Ich glaube, damit habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht. Mit einem wunderbaren Gott, der uns in die Nachfolge ruft. Ich möchte dazu noch ein Beispiel erzählen aus der Lutherstadt Eisleben. Seit 1999 gibt es da wieder ein Kloster, ein Zisterzienserkloster, das Kloster Helfta. Es ist eine ganz kleine Gruppe von Nonnen, 10 Frauen, die singen und beten und Nachfolge leben in einem völlig säkularisierten Umfeld. Sie haben auch eine Schule, eine Montessori-Schule, und Schwester Clara Maria erzählte mir, in dieser Schule von 80 Kindern ist nur ein Kind getauft. Da hättet ihr viel zu tun. Und wir haben viel zu tun. Und deshalb beten die Schwestern und ihre Arbeit bleibt nicht ohne Wirkung. Das zeigte sich in diesem Frühjahr. Schwester Clara Maria bekam einen Anruf von einem Mitarbeiter, der in der Stadt Eisleben für die Jugendweihe zuständig ist. Denn Jugendweihe gibt es bekanntlich immer noch im Osten. Dieser Mitarbeiter ruft also im Kloster an und sagt, also, liebe Schwester, wir sind gerade dabei, die nächste Jugendweihe vorzubereiten. Und da kam auf einmal von unseren jungen Leuten ein ganz komischer Wunsch. Sie wollten wissen, was Christen eigentlich so glauben, wie Christentum geht, wie das funktioniert, was Christen denken. Ja, und da waren wir irgendwie überfordert und wir kamen auf die Idee, mal vorbeizukommen. Können wir das? Fragt der städtische Mitarbeiter. Die Nonne ist echt erstaunt. Sie sagt, naja gut, wie viel seid ihr denn? Nun ja, sagt der Mitarbeiter der Stadt, alle werden nicht mitkommen. Aber wenn wir mit dem Rest von dem Kurs zur Jugendweihe kommen, na, dann sind wir mehr als 500. Ja, und sie kamen. Rund 500 nicht getaufte junge Leute kamen neugierig und gespannt, wie so ein Kloster aussieht, wie Christen aussehen, wie die ihren Glauben leben, was die zu sagen haben. Sie kamen und alle wurden satt. Denn junge Leute, ob in Sachsen oder anderswo, die haben ein gutes Gespür dafür, wo etwas zu holen ist. Die Herde, auch die ganz junge, die sammelt sich immer da, wo es Futter gibt, Nahrung für die Seele. Und diese Nahrung, nämlich das Evangelium, das weiterzusagen, dafür braucht Jesus sie. Jesus sucht weiterhin nach ihnen, nach euch, nach Multiplikatoren für diese große, tolle Aufgabe. Christlicher Glaube ist keine exklusive Religion. Wir sind einbezogen. Deshalb trauen Sie sich bitte etwas zu, denn Sie gehören in eine starke Gemeinschaft mit Zukunft. Jesus will auch Ihnen Verantwortung übertragen, auch Ihr Vertrauen in Gott und die Welt stärken. Es ist das Spannendste, was uns das Leben zu bieten hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Amen.